Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Securitas im Hörsaal. Ungewöhnliche Massnahmen in der Uni Zürich. Dürrematt im Schauspielhaus. Premiere vom Stück «Die Panne» hat nicht in allen Punkten können überzeugen. Lehre von den alten Zürcher. Der Archäologe Nils Bleicher ist Wochengast und erzählt über seine Erkenntnisse aus den Grabungsarbeiten am Parkhaus Opera. Weg vom Tabellenende, GC spielt gegen Thun. Eine Viertelstunde vor Schluss steht es immer noch 0:0. Das Wettermann ziemlich unfreundlich mit viel Wolken, mit Regen und mit einem kalten Beiswind. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Gewisse Vorlesungen an der Uni Zürich werden seit neuestem von einem Securitas-Wächter überwacht. Der Grund für die außerordentliche Massnahme, die Vorlesungssäle sind zum Teil massiv überfüllt, wie eine Sprecherin von der Uni in der NZZ am Sonntag erklärt. So müssen zum Beispiel bei einer Strafrechtsvorlesung Studenten einmal am Boden sitzen. Der Securitas-Wächter sei wichtig für die Sicherheit der Studentinnen und Studenten, heisst es im Bericht weiter. Er sorge dafür, dass die Fluchtwege frei bleiben und dass es in einem Notfall keine Panik gibt. Bei der Uni hofft man, dass sich das Problem mit der Überbelegung im Laufe des Semesters auf eine andere Art und Weise lässt lösen. Der Unternehmer Thomas Minder aus Neuhausen will weiterhin in der Politik mitmischen. Er will dafür sorgen, dass Volksinitiativen spätestens ein Jahr, nachdem sie eingereicht worden sind, zur Abstimmung kommen. Ob er dafür nochmal eine Initiative macht oder aber die Forderung auf anderen Kanälen will in den politischen Prozess einbringen, hat er noch nicht entschieden, sagt er in einem Interview mit der Sonntagszeitung. Der Besitzer und Geschäftsführer von der Kosmetik- und Mundhygienefirma Tribol ist national bekannt worden, nachdem er seine Abzocker-Initiative gegen höhere Managerlöhne eingereicht hat. Im Dezember ist es 20 Jahre her, seit der Friedrich Dürrematt gestorben ist. Darum zeigt das Schauspielhaus Zürich in dieser Saison wieder ein Stück von ihm, nämlich «Die Panne». Stück über das Leben von Alfredo Traps, der wegen einer ganz einfachen Autopanne aus der Fuge geratet. Inszeniert hat der deutsche Regisseur Lars-Ole Walburg. Premiere gestern Abend im Pfauen hat unser Kritiker, der Andreas Kloi, nicht restlos überzeugen.
Die Panne ist ganz klassisch. Das Auto streikt. Der Alfredo Traps, Generalvertreter in Textilien, strandet wegen dem an einem komischen Ort. Irgendwo auf dem Land, im einsamen Haus von einem alten Richter. Weit über 80 ist er und hat ein skurriles Hobby. Er spielt Prozess mit seinen Gästen. Seine Freunde machen mit, ebenfalls alles Kreis und früher einmal Staatsanwalt, Verteidiger und Henker. Und für einen Alfredo Traps bleibt die Rolle vom Anklagten.
Es ist am besten, Herr Traps, Sie vertrauen mir Ihr Verbrechen gleich an. So kann ich garantieren, dass wir bei Gericht auch durchkommen. Der Staatsanwalt ist zwar sehr alt, aber noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte.
Ein amüsantes Spiel, findet der Traps. Auch wenn er zu seinem Bedauern meint, er sei halt durch und durch unschuldig.
Leider muss ich Ihnen gestehen, dass ich überhaupt kein Verbrechen begangen habe, lieber Herr Verteidiger.
Na, was heißt das denn? Zu gestehen hat man immer was, ob man will oder nicht.
Exquisit ist die Gesellschaft und sind Tafelfreuden. Üppig wie beim Gotthelf und nobel wie in der Kronenhalle. Und im Mass wird Wein schwerer werden und die Schnaps stärker, leuchten auch die vier Gerichtskreise immer unerbittlicher im Traps ins Innere, bis er sich bewusst wird, dass er tatsächlich jemanden auf dem Gewissen hat.
So heb ich dir mein Glas, gefüllt mit dem braungoldenen Cognac, und spreche das Urteil. Du bist schuldig, Alfred Traps. Du hast gemordet. Dass all dein Tun Absicht war, wie der Staatsanwalt Glauben machen will, scheint mir nicht beweisbar. Aber du hast getötet. In der Welt, die du mit deinem Studebaker durchbrauchst, wäre dir nichts geschehen. Aber du bist zu uns gekommen, zu vier alten Männern, die heute Abend in deine Welt hineingeleuchtet haben, mit dem reinen Strahl der Gerechtigkeit.
Er zieht sich zurück auf sein Zimmer und bringt sich um. Die Panne vom Dürrematt lebt ganz stark von der paradoxen komischen und tragischen Entwicklung. Hier davon, wie das groteske Gerichtsspiel und im Traps seine Selbsterkenntnis ineinander greifen, der eigentliche Prozess nämlich der, wo im Traps innerlich stattfindet. Der Lars Ole Walburg, der das Stück am Schauspielhaus inszeniert hat, hat offensichtlich Angst davor, dass das zu moralisch wirkt. Man hört quasi, wie er sich fragt, kann man das heute überhaupt noch so spielen? Gleichzeitig hat er aber auch selber ganz deutlich einen moralischen Anspruch und hebt immer wieder den Zeigefinger ins Publikum. Ihr seid gemeint, ihr seid angesprochen und das beides zusammen, einerseits Distanz nehmen, andererseits Didaktik, macht die Aufführung schwer. Es ist alles sehr schnell klar, voraussehbar und überdeutlich. Und das lastet auf der Spannung.
Andreas Kloi, die Panne von Friedrich Dürrmatt im V vom Zürcher Schauspielhaus. Nächstes Mal Montagabend. Weitere Vorstellungen gibt es bis Ende November. Regionalschall Wochengast. Heute ist es der Archäologe Nils Bleicher aus Zürich. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Grabung beim Parkhaus Opera in Zürich. Ein halbes Jahr graben die Archäologen in der Baustelle für das künftige Parkhaus nach Zeitzeugen von 5000 Jahren Zürich. Und sie sind sehr erfolgreich. Ihre Erwartungen seien sogar übertroffen worden, hat es diese Woche geheissen. Ich habe heute über den Mittag Nils Bleicher getroffen, und zwar dort, wo all diese Fundstücke gefunden worden sind. Nils Bleicher, wir sind jetzt da in der Baustelle, unterirdisch in der künftigen Garage, ein großes Loch, würde ich mal so etwas vereinfacht sagen. Da, wo wir jetzt gleich davor stehen, was sehen wir da?
Wir stehen jetzt vor einem sogenannten Profil. Das heißt also, wir haben ein Sedimentstück, ein Stück Erde, so abgearbeitet, dass man wirklich eine senkrechte Wand vor sich hat und den Aufbau der Schichten direkt im Profil betrachten kann.
Also es ist etwa einen Meter hoch und sieht fast etwas aus wie ein überdimensioniertes Tortenstück mit verschiedenen Schichten, verschiedene Farben auch. Was sind das für verschiedene Schichten?
Ja, also wir haben hier an der Basis helle Schichtbereiche, wir sagen Sedimente, das ist sogenannte Seekreide, ein natürliches Sediment. Und da drin eingestreut haben wir jetzt an drei Stellen übereinander dunkle, torfartige Bereiche, das sind die sogenannten Kulturschichten. Also eigentlich sind das die Reste von all den Sachen, die die Menschen damals weggeworfen haben, einfach auf dem Boden lagen oder wenn Häuser zusammengestürzt sind. All diese Reste sind dort in dieser Kulturschicht erhalten und das ist das, wo wir alle unsere Fundstücke machen.
Und da sind ganz viele Zettelchen in verschiedenen Farben. Gelbe, blaue, grüne mit ganz vielen Zahlen drauf, 649, 598 und so weiter. Was bedeutet das jetzt alles?
Naja, wenn man so eine große Fläche ausgräbt mit so unterschiedlichen Schichten drin, dann muss man irgendwie den Überblick behalten. Und wir benutzen beispielsweise blaue Schildchen, die wir beschriften, um die Schichten zu kennzeichnen. Das heißt, die verschiedenen Schichten oder Schichtkörper, die wir haben, kriegen jeweils eine Nummer und die werden mit einem Nagel einfach dran gesteckt, diese Schildchen. Dann gibt es grüne Schildchen beispielsweise, die bezeichnen die Nummern von verschiedenen Hölzern. Also ich habe hier zum Beispiel vor mir ein grünes Schildchen, das steckt in einem steinzeitlichen Hauspfahl. Da drauf steht P12480. Das heißt, das ist der Pfahl Nummer 12480, den wir hier gefunden haben.
Also es gibt ja mehrere Tausend, sogar Zehntausende von Fundstücken. Da hat jedes seine Nummer und ist jedes registriert.
Ja, genau. Und alles wird später auch in der Datenbank erfasst oder ist bereits jetzt erfasst. Und das erlaubt mir dann später, sehr genau das zu analysieren. Das heißt, ich kann genau schauen, ich kann eine Art Verbreitungskarte machen. Alle Pfähle, die aus einer bestimmten Epoche kommen, kann ich mir anschauen oder eine Karte davon machen. Man kann einfach so sehr gut den Überblick behalten.
Jetzt ist Sonntag heute, wir sind alleine da unten, normalerweise an einem Werktag. Wie sieht das da aus?
An einem Werktag muss man sich vorstellen, dass wir insgesamt ein Team von 50 Leuten hier haben. Davon sind zwei Drittel im Allgemeinen hier unten mit der Ausgrabung selber beschäftigt. Und ein Drittel ist im sogenannten rückwärtigen Bereich damit beschäftigt, all das zu erfassen und zu archivieren, was unsere Kollegen hier unten ausgraben.
Nils Bleicher, wir haben jetzt den Standort gewechselt. Wir sind jetzt an einem anderen Ort in dieser künftigen Garage. Und da vor uns liegt diese Türe, diese 5000 Jahre alte Türe, die Sie gefunden haben. Die ist immer noch da. Also was sieht man da genau?
Ja, das ist eine wirklich sehr schöne Konstruktion. Es sind drei Bretter, die dort nebeneinander liegen. Und diese Bretter waren ursprünglich sehr viel dicker. Man hat sie dann in der Fläche runtergearbeitet und dabei so Ösen stehen lassen. Die hat man quer durchlocht und mit einer Querleiste kann man dann eben diese drei Bretter miteinander verbinden und mit Keilen festklopfen. Das ist eine sehr solide Konstruktion und sieht obendrein noch gut aus. Und man muss natürlich sagen, für eine Zeit, wo es keine Nägel gab, war es natürlich immer schwierig, Holz miteinander zu verbinden. Steckverbindungen waren so gesehen naheliegend. Aber selbst bei den fantastischen Erhaltungsbedingungen an Seeufersiedlungen, wirkliche architektonische Bauteile oder eben eine Tür, das sind doch wirklich sehr, sehr seltene Funde. So komplette Türen gibt es meines Wissens nur drei. Und diese Tür ist jetzt beispielsweise auch deswegen klar als solche zu erkennen, weil die Türangel auch noch erhalten ist. Und die sind natürlich so blitzlichtartige Gelegenheiten, sich mal die Holzverbindungstechniken oder die Arten, wie sich Leute ihre Oberfläche an den Häusern eingerichtet haben, mal genauer zu betrachten.
Mögen Sie sich erinnern, also wie ist man auf die gestoßen? Wann hat man erstmals da etwas von dieser Türe freigelegt und gemerkt, doch, da ist jetzt was ganz Außergewöhnliches zum Vorschein gekommen?
Ja, es war ein Ausgräber, der schon einen geradezu legendären Ruf hat, immer die schönen Dinge zu finden. Wir haben auch schon einmal von ihm berichtet, es war der Tom Trüffelschwein. Der kam irgendwann auf mich zu und meinte, es gibt hier parallel liegende Hölzer, das sind Bretter, das sollst du dir mal angucken. Und ich war zuerst noch ein bisschen skeptisch, das ist von Berufswegen. Ich bleibe immer erstmal skeptisch, bevor ich in zu frühes Jubeln ausbreche. Und dann habe ich mit Tom das gemeinsam ausgegraben. Und während ich noch darüber rätselte, was das für komische Holzverbindungen sind, legte er dann die Türangeln frei. Und dann war mir klar, was wir vor uns haben. Und das war dann, gut, da habe ich mir erlaubt zu jubeln.
Und das war, kann man sagen, bisher der spektakulärste Fund hier.
Sicherlich der spektakulärste. Ob es am Ende wissenschaftlich der wichtigste ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist sicherlich der spektakulärste Fund.
Was passiert eigentlich mit all diesen Fundstücken? Also das hier, ja, ist jetzt etwas Besonderes. Also wird das erhalten? Kriegt das die Öffentlichkeit mal irgendwie in einem Museum zu sehen? Oder was passiert jetzt mit diesen Teilen?
Na, das hoffe ich sehr, dass die Öffentlichkeit das auch nochmal zu sehen kriegt. Die allermeisten werden einfach nur vakuumiert und kommen in ein Lager, weil sie für die Öffentlichkeit auch nicht wirklich allzu interessant sind, sondern nur für die Wissenschaft. Aber spektakuläre, schöne Funde, wie jetzt zum Beispiel diese Tür, die werden stabilisiert, die werden von den Labors vom Schweizer Nationalmuseum mit Kunstharzen stabilisiert und können dann auch kontrolliert getrocknet werden. Und wenn sie dann irgendwann schön restauriert sind, dann kommen sie doch sehr hoffentlich in ein Museum.
Nils Bleicher, wir haben jetzt die Fundstätte unterirdisch, die künftige Garage verlassen und sind jetzt auf dem Deckel der künftigen Garage. Da hat es verschiedene Container und hier sind wir in einem Container, da werden all die Fundgegenstände bearbeitet und zwischengelagert, bis sie sie dann weggeben zur Kantonsarchäologie. Ein paar Fundgegenstände liegen hier also noch rum. Was sehen wir denn hier zum Beispiel noch?
Ja, wir haben hier zum Beispiel in der grauen Kiste feucht gehalten ein paar Holzfunde. Obendrauf liegt zum Beispiel ein Halbfabrikat von einem Beil. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, warum man den halbfertig einfach hat liegen lassen. Er sieht mir tauglich genug aus, um ein fertiges Beil draus zu machen, aber irgendetwas kam dann dazwischen. Unten drunter haben wir einen Kinderbogen tatsächlich. Der Bogen hier, muss ich sagen, der war nicht nur für ein Kind, der ist auch von einem Kind gemacht worden. Das sieht man an der teilweise, naja, noch etwas unausgereiften Technik. Wir haben einige Beispiele.
Also Kinderbogen, darf ich unterbrechen? Kinderbogen, das ist eine Art Spielzeug oder was?
Ja, ist es nun ein Spielzeug oder ist es ein Lehrmittel? Die Leute mussten ja den Umgang mit dem Bogen schon lernen. Die Jagd war zwar nicht wahnsinnig wichtig im Verhältnis zu der Haustierzucht. Wir wissen von den Knochenspektren, man hat viel mehr Haustiere gegessen als Wildtiere. Aber komplett verzichten konnte man auf die Jagd eigentlich auch nicht. Und so gesehen vergleiche ich die Kinderbögen, die wir hier gefunden haben, inzwischen schon drei, eigentlich nicht unbedingt mit der PlayStation von damals, sondern eher mit dem Schulheft von damals.
Jetzt ist die Grabung, geht noch etwa 3 Monate weiter bis Ende Januar. Trotzdem haben Sie ja schon etwas Zwischenbilanz gezogen und haben gesagt, die Erwartungen waren ja eigentlich hoch, aber sie wurden sogar noch übertroffen, wenn man jetzt etwas über Zürich hinaus schaut. Also auch für den anderen Raum, wo Pfahlbauer unterwegs waren, das ist ja mehr oder weniger Zentraleuropa, Alpenraum, wenn ich das richtig zusammenfasse. Wenn man in diesem ganzen Raum das anguckt, also wie wichtig ist jetzt diese Stelle hier in Zürich, hier beim Opernhaus?
Diese Fundstelle hier ist sehr wichtig, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen wegen der großen Fläche. Das heißt, bei jeder kleineren Grabung legt man vielleicht mal eine Hausecke frei, aber man hat eigentlich nie wirklich einen Blick auf das komplette steinzeitliche Dorf. Und die Frage ist natürlich schon, wie hat sich eine steinzeitliche Gesellschaft eigentlich organisiert? Standen die Häuser alle in Reihe und Glied oder gab es einen gemeinsamen Dorfplatz oder gab es gemeinsame Bauprojekte wie zum Beispiel eine Straße oder große Palisaden? All das sagt uns natürlich etwas über eine gesellschaftliche Organisation damals aus. Und auf kleinsten Grabungen, wie sie meistens gemacht werden, ist das nicht möglich, darüber etwas auszusagen. Und überregional ist es sehr, sehr selten, dass Ausgrabungen dieser Größe mit solcher Fläche gemacht werden wie hier. Und das ist sicherlich einer der großen Punkte, der dieser Grabung überregional große Bedeutung verleiht.
Die Archäologen waren da nicht ganz unter sich. Es kamen immer wieder andere Wissenschaftler zu Besuch gewissermaßen. Was waren das für Leute und weshalb kamen die?
Ja, es ist ganz erstaunlich, was für unterschiedliche Disziplinen sich zusammenfinden. Also wir haben beispielsweise von Genetikern Anfragen bekommen, sie wollten ganz gerne Reste von den Kulturpflanzen haben. Beispielsweise finden wir hier unten Getreide, aber auch Flachs, Mohn, also ganz unterschiedliche Pflanzen, die man damals angebaut hat. Und die Genetiker haben natürlich ihre ganz eigenen Fragestellungen, die teilweise auch für mich zuerst mal fremd waren, aber Dinge zum Beispiel wie die Entwicklung von Trockenheitsresistenz über die Zeiten hinweg. Und so kommt es dann, dass Genetiker oder auch Vegetationsgeschichtler oder Leute, die sich mit dem Seespiegel beschäftigen oder mit dem Klima, dass ganz unterschiedliche Disziplinen auf einen zukommen und sagen, wir haben Fragen und ihr habt das Material dazu. Inzwischen haben wir 15 Disziplinen.
Also zum Beispiel Klimaforscher, ist es denkbar, dass man aufgrund dieser Funde, dieser Sachen, die da 5000 Jahre alt sind, dass man da Aufschlüsse finden kann zu Fragen, die heute rund um Klima, Klimaproblematik relevant sind?
Ich denke schon. Es ist sicherlich so, dass Dinge wie der Seespiegel, die Geschichte des Seespiegels, die können klimatisch beeinflusst sein. Und je genauer wir Daten liefern können, wie sich der Seespiegel in der Vergangenheit verändert hat, umso mehr Informationen sind das, die ein Puzzlestein für die Klimatologen sein können und dann letztendlich eine Menge Auskünfte geben können. Und es ist immer so, je genauer man das Gesamtkonzept des Klimasystems versteht, desto genauer kann man auch Voraussagen treffen.
Gehen wir zurück zu Ihrem Gebiet, zur Archäologie. All diese Fundsachen werden jetzt auch ausgewertet. Sie sind ebenfalls noch dabei. Sie haben gesagt, 10 bis 15 Jahre wird Sie das noch beschäftigen. Können Sie aber schon heute sagen, doch, wir haben hier jetzt am Bellevue beim Opernhaus Sachen gefunden, die uns neue Erkenntnisse geben über die Frage, wie haben die Leute damals in Zürich gelebt?
Sicherlich eine ganze Reihe. Die meisten kommen sicherlich erst bei der Analyse raus, aber was ich jetzt beispielsweise für einen Augenblick spontan sagen kann, das ist, dass wir nun sagen können, wie die Leute ihre Dächer gedeckt haben beispielsweise. Es waren Legschindeln, wie wir sie auch heute noch beispielsweise im Berner Oberland kennen, also gespaltene Tannenbretter mit Gewichtsteinen drauf, damit die Schindeln nicht vom Wind runtergeweht werden. Und natürlich die Indizien zum Fernhandel, der Feuersteindolch aus Italien beispielsweise. Da gibt es eine ganze Reihe Sachen, die neu sind.
Und auch sonst, wie die gelebt haben, wie die angezogen waren, wie die ausgesehen haben, was die gegessen haben, wie weit kann da heute schon gewisse Schlüsse ziehen?
Ja, darüber teilweise erst nach den Analysen. Also was sie gegessen haben, das sehen wir natürlich schon. Wir haben die Knochenspektren, wir sehen, man hat Rinder und Ziegen, Schafe als Haustiere gehalten und auch Schweine, die hat man auch gegessen. Wir sehen, es gab Getreide, wir sehen beispielsweise, man hat sehr viel Flachs, also Lein angebaut und wir finden vor allen Dingen viele Reste von der Faserproduktion. Die Leute haben also nicht einfach nur sich in Felle gekleidet, sondern sie haben wirklich Tuch gewoben und daraus wurde auch ihre Kleidung hergestellt. Nur ich muss leider einschränken, wir haben zwar auch ein paar Reste von Textilien, aber wir haben leider keine Schnittmuster. Also wie genau die Kleider aussahen, da haben wir bislang noch keine aussagenkräftigen Funde.
Und Zürich als Wohnort, wenn man so sagen kann, damals, also wie war denn das, wie wichtig war das, wie bedeutend war das?
Über die Bedeutung ist natürlich sehr schwer, was auszusagen, aber es war sicherlich sehr beliebt, denn wir haben seit der Zeit kurz vor 4000 vor Christus eigentlich mehr oder weniger ununterbrochen immer wieder Siedlungen hier in der Region vom unteren Zürichsee. Also es war sicherlich seit 6000 Jahren eine sehr beliebte Siedlungsgegend.
Vor allem rund um den See.
Sicherlich vor allen Dingen rund um den See. Wahrscheinlich spielte die Nähe von Transportwegen damals eine große Rolle, weswegen man die Nähe zu Wasserläufen und Seen gesucht hat. Aber man muss natürlich auch sagen, abseits vom See sind die Erhaltungsbedingungen schlechter. Da könnten auch Dörfer gewesen sein, die wir einfach nicht finden.
Nils Bleicher, zu Ihnen selber, Ihre Faszination für die Archäologie. Was macht ihr aus und was ist das für Sie? Was hat das für Sie für eine Bedeutung, dass Sie jetzt da an einer so wichtigen Stelle mitmachen können?
Für mich persönlich, ganz klar, ich habe als 7-Jähriger beschlossen, ich werde Pfahlbauarchäologe. Heute bin ich 33 und ich bin Pfahlbauarchäologe. Da bin ich wohl vom Pfahlbaufieber dermaßen infiziert, dass ich unheilbar war.
Denken Sie, man kann heute immer noch lernen von denen? Und wenn ja, was?
Was ich sehr interessant finde, das ist, dass die Ergebnisse aus den letzten Jahrzehnten, gerade aus den Ausgrabungen der 1980er Jahre, gezeigt haben, dass es im 37. Jahrhundert vor Christus einige Jahrzehnte gab, wo es wahrscheinlich klimatisch bedingt sehr viele Fehlernten, also schlechte Ernten gab. Das Interessante ist, dass die Kultur und die Gesellschaften darunter zwar vermutlich gelitten haben, aber sie haben das unbeschadet überstanden. Die Leute damals hatten eine Art Plan B. Die waren nicht hundertprozentig von nur einer Ressource abhängig, sondern sie konnten Ausfälle auf der einen Seite mit verstärkter Sammeltätigkeit, verstärktem Jagen und dergleichen, konnten sie kompensieren. Und das, denke ich, finde ich, ist für heute ganz interessant. Wenn man sich unsere Abhängigkeit von manchen Ressourcen anschaut, muss man sich ja fragen, inwieweit sind wir ähnlich flexibel, inwieweit sind wir ähnlich stabil als Gesellschaft, wie die Leute es damals waren.
Unser Wochengast Nils Bleicher. Die archäologischen Grabungen in der Baustelle beim Parkhaus Opera in Zürich gehen weiter bis Ende Januar. Dann kommt die wissenschaftliche Auswertung. Jedes einzelne von diesen paar 10'000 Fundstück wird dann analysiert. Das darf die noch mehr Aufschluss geben über das Ur-Zürich und seine Menschen. Die Auswertung darf die 10 bis 15 Jahre gehen und auch dort ist der Nils Bleicher mit dabei. Wir kommen zum Sport. Fußball. Heute sind noch 3 Partien von der Schweizer Meisterschaft ausgetragen worden. GC hat versucht, vom Tabellenende loszukommen, ist allerdings nicht gelungen. GC und Thun spielen unentschieden 0-0. Die beiden anderen Resultate, St. Gallen verliert gegen Basel 1-3 und IB und Bellinzona spielen 1-1. Kurz der Blick auf die Tabelle. GC also immer noch 10. und letzte, immerhin der Rückstand auf den FC St. Gallen. Auf der zweitletzte hatten die Zürcher auf 1 Punkt können reduzieren. Vorne bleibt alles beim Alten. Luzern vor Basel und vor dem FC Zürich auf Platz 3. Da kommen die Wetterprognose heute von der Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute am Abend und durch die Nacht regnet es noch ab und zu. Am Morgen wird es noch etwas die nass, besonders am Vormittag. Dabei schneit es dann bis auf 700 Meter runter. Das heisst, dass es auf dem Mütliberg also weiss wird. Am Morgen Nachmittag bleibt der Himmel meistens Wolken verhangen. Ausser so zwischen Schaffhausen und dem Limmatal kann die Sonne mal kurz durchdrücken. Dazu bläst der Mond zügige Beise und die Temperaturen kommen auf höchstens 6 Grad. Auch am Dienstag bleibt es mitten bei Eisen kühl und an den meisten Orten auch bewölkt.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen zum Schluss von unserer Sonntagssendung der Blick auf die neue Woche. Ein Monat vor der Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative kommt morgen auch im Zürcher Kantonsrat zu einer grossen Debatte um die Ausländerpolitik. Es geht um das neue kantonale Einbürgerungsgesetz. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie lange jemand im Kanton Zürich muss wohnen und wie gut jemand muss Deutsch reden muss, um eingebürgert zu werden. Die Bürgerlichen wollen das Gesetz vom Regierungsrat verschärfen, sind sich aber untereinander nicht einig. Links-Grün ist hingegen gegen jede Verschärfung. Wir berichten ab 11 Uhr in all unseren Sendungen über diese Debatte. Eine Maus, die lesen kann, eine Computermaus mit eingebautem Scanner, hat die junge Zürcher Firma Dacuda entwickelt. Dafür kommt sie am Dienstag den Schweizer Innovationspreis über. Wir stellen die Firma und ihre Lesemaus am Dienstagabend vor. Ebenfalls am Dienstag geht in München der Prozess gegen die drei jugendlichen Schläger aus dem Kanton Zürich weiter. Nachdem der eine die letzte Woche sein Schweigen gebrochen und sich bei den Opfern entschuldigt hat, stellt sich die Frage, ob das auch die beiden anderen noch machen. Der Streit um Parkplätze ist in der Stadt Zürich seit ein paar Jahren wieder lauter. Am Donnerstag stellt die Stadträtin Ruth Genner ihre überarbeitete Parkplatzverordnung vor. Und Winterthur kann seine alten, wertvollen Bilder wieder präsentieren. Nach 2 Jahren sind das Kunstmuseum und die Sammlung Oskar Reinhardt saniert. Und gleichzeitig hat es einen heftigen Streit gegeben in den letzten 2 Jahren über die Bilder. Am Freitag gehen die Museen wieder auf und dann sollte klar sein, ob und wie der Winterthurer Bilderstreit ausgegangen ist. Das Regionalschall Zürich Schaffhausen die nächste Woche. Für diese Woche ist fertig. Am Mikrofon war der Hans-Peter Kühnzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.